Ja, vielen Dank. Und kommen wir zum letzten Vortrag. Und zwar ist es der Thorsten Sachs vom GFZ, der was über neue Messmethoden von Treibhausgasen erzählen wird.
Ja, schönen guten Abend. Wo geht es jetzt hier weiter? Ach, da ist noch gar nichts. Ja, auch ich werde mich jetzt, also zunächst mal nehme ich Sie zurück in die Zukunft mit einem ungefähr 12,5-minütigen Zwischenaufenthalt in der Gegenwart. Und auch ich werde mich in erster Linie jetzt aufs Methan konzentrieren und gar nicht groß technische Details dieses neuen Sensors erklären, sondern eher darauf eingehen, warum wir einen flugzeuggetragenen Sensor brauchen und was wir damit alles Tolles anstellen können und wieso da jetzt auch zeitnah aus der Entwicklungsphase überführt werden sollte in die wirkliche wissenschaftliche Anwendung. Zum Hintergrund haben meine Vorredner eigentlich schon alles Nötige gesagt. Jeder kennt wahrscheinlich eine oder mehrere dieser Überschriften. Wenn es ums Methan und um Permafrost geht, dann ist das häufig sehr dramatisch. Und vor allem ist es auch sehr vereinfacht dargestellt. Insbesondere mag ich diese hier. Da ist also schon die Rede davon, dass mehr Methan emittiert wird. Und ich frage mich, wenn ich noch nicht mal weiß, wie viel wir derzeit eigentlich emittieren, wie ich dann Aussagen darüber machen kann, ob es mehr oder weniger als gestern oder morgen ist. Das erschließt sich mir noch nicht. Auch in der Fachliteratur können wir sehen, dass da also noch hochaktuell viele Themen bearbeitet werden. Es ist nach wie vor nicht gut möglich, die atmosphärischen Konzentrationen zusammenzubringen mit dem, was wir vom Boden wissen. Es werden auch nach wie vor noch neue Quellen erkannt oder besser vermessen oder neue Mechanismen und vor allem auch Zeiträume erkannt, in denen Methanemissionen stattfinden. Vielfach werden die Messungen ja auf den Sommer beschränkt, weil man davon ausgeht, dass im Winter ohnehin nichts mehr passiert. Wenn dann aber doch mal jemand etwas länger in den Herbst und in die kältere Phase im Feld bleibt, führt das dann auch gerne mal zu Überraschungen, dass nämlich doch noch eine ganz erhebliche Menge auch zu später Jahreszeit emittiert werden kann. Woran liegt das nun? Das liegt in erster Linie daran, dass Methan, also auch das haben wir jetzt zum Teil schon gehört, sehr heterogene Quellen und Senkenstärken hat und auch in der Landschaft sehr heterogen verteilt ist. In erster Linie hängt es ja zusammen mit dem Wasserhaushalt, mit den Wasserständen und somit auch mit der Oberflächenform. Und man kann das hier als Beispiel mal, das ist eine Abbildung aus dem Lena-Delta, sehen, ein relativ unübersichtliches Gewirr aus Flüssen, Altarmen, teilweise drainierten Seebecken, noch vorhandenen Seen und alles eingebettet in dieser sehr kleinskaligen Matrix von polygonaler Tundra. Und das kann man möglicherweise auch auf Reisfelder übertragen, die ja ähnlich aussehen. Und alle bisherigen oder viele bisherige Messungen konzentrierten sich also auf sehr kleinskalige Messmethoden und es macht einen Unterschied von 2 bis 3 Größenordnungen, 1 bis 2 Größenordnungen, ob man nun in diesen nassen Bereichen hier misst oder in den etwas trockenen hier am Rand. Und das meiste, was wir bisher über Methan wissen, stammt also aus so räumlich stark begrenzten punktuellen Messungen von typischerweise kleiner 1 Quadratmeter. Dazu kommt jetzt die vorhin schon von Hans Hubbarten angesprochene sogenannte Eddy-Kovarianz. Damit kann man etwas mehr in die Fläche gehen. Und für uns am Boden ist es also schon eine Fläche, wenn man einen Umkreis von 400-500 Metern integriert bemessen kann. Für Modellierer oder Atmosphäriker ist es natürlich immer noch eine Punktmessung, nur halt ein etwas größerer Punkt. So dass die Frage also auf globalen, Skalen bleibt, wie viel Methan wird nun aus diesen Gebieten tatsächlich emittiert? Und wenn man die Prozesse auch noch verstehen möchte, wodurch wird der Gasfluss vom Boden zur Atmosphäre gesteuert? Da kann man natürlich auf dieser kleinen Skala relativ viel machen. Aber in meiner Doktorarbeit konnte ich auch zeigen, dass es also schon auch noch einen Unterschied macht, dann auf höhere Skalen zu gehen. Da werden also plötzlich andere Faktoren auch relevant, die auf dieser Skala nicht erkannt werden können. Hier mal ein kurzer Überblick über die vorhandenen Eddy-Kovarianz-Messungen. Man sieht also, es ist sehr spärlich gesät. Hier wieder die Arktis mit der Permafrostverbreitung, die wir vorhin schon gesehen haben. Es gibt also eine Studie von Anfang der 90er Jahre aus Südwest-Alaska, eine aus den letzten 2, 3 Jahren aus Nord-Alaska, eine aus 2000 von Nordgrönland und nun 2 publizierte von der russisch-deutschen Station im Lena-Delta. Und das ist alles, was wir an flächigen Aussagen vom Boden haben. Natürlich gibt es dann auch noch Satelliten, die dann aber wiederum sehr grob aufgelöst sind. ganz weit runtergebrochen auf 2, 3 Punkte sind die Ergebnisse aus der Arbeit, die wir hier im Lena-Delta betrieben haben, dass also flächenhaft überraschend geringe Methanemissionen gemessen werden, wenn man das nun vergleicht mit dem, was üblicherweise publiziert ist. Und es war vor allem abhängig von Bedingungen der unteren Atmosphäre, zum Beispiel Windgeschwindigkeit, Turbulenz, Druckänderungen und solche Faktoren. Mit der punktuellen Methode, die ich zeitgleich in demselben Gebiet angewandt habe, konnte man die bisher auch bekannten sehr hohen Emissionen messen, die wiederum sehr stark abhängig waren von den Bedingungen des Bodens, Temperatur, Bodentemperatur, Wasserstände. Und das zeigt also, dass man mit Modellen, die auf Prozessverständnis aus diesem Bereich basieren, Schwierigkeiten haben wird, das auf globale Skalen hochzuskalieren. Genauso wird es schwierig, punktuell zu messen und dann über Klassifikationsansätze das zu extrapolieren auf große Flächen. Denn das würde ja bedeuten, dass sich die extreme kleinskalige Heterogenität dieser Quellen mit meinen Messungen auflösen können müsste. Und das ist in so großen Gebieten wie Tundra, Permafrost, weder personell noch finanziell noch logistisch machbar. Und so kommt es dann zustande, dass man also für globale Emissionen teilweise Spannweiten hat von 6 bis 150 Teragramm. Und ob man damit nun als Entscheidungsträger viel anfangen kann, weiß ich nicht. Wir haben natürlich auch Satelliten, die aber, also insbesondere Scaramucci, der federführend vom Institut für Umweltphysik in Bremen gestartet wurde. Und diese Satelliten haben aber eine so grobe Auflösung, dass man beim Prozessverständnis dann Schwierigkeiten bekommt. Und außerdem haben sie vor allem in den polaren Regionen Schwierigkeiten mit der Datenqualität. Also meistens werden die polaren Regionen und die arktischen Regionen da von vornherein gleich ausgeblendet in den Produkten. Wie kann man das nun lösen? Zum Beispiel, indem man noch eine Ebene dazwischen einzieht mit flugzeuggetragenen Sensoren. Und so einen hat das GFZ in Zusammenarbeit mit dem Institut für Umweltphysik entwickelt in den letzten Jahren. Mit so einem Sensor könnte man also die Lücke zwischen Satellitenprodukten und diesen viel zu kleinskaligen Bodenmessungen schließen. Und auf diese Art könnte man also auch ausgedehnte Quellgebiete, wie zum Beispiel Tundra oder die großen Moorkomplexe in Westsibirien, viel besser charakterisieren mit einer räumlichen Auflösung von kleiner als einem Kilometer versus 30 mal 60 Kilometer bei Scaramucci und mit einer räumlichen Abdeckung je nach Flugplattform von Hunderten bis Tausenden Kilometern im Vergleich zu wenigen Metern, die man mit den Punktmessungen am Boden hinkriegen würde. Hier mal ein paar Testergebnisse. In diesem Fall geht es jetzt um CO2. Das ist ein Testflug über Jenschwalde oder Schwarze Pumpe. Und man kann hier sehr schön sehen, die CO2-Fahne, die in diesen Überflügen, das sind die Flugtracks hier, die mit der FU Cessna gemacht worden sind. Man kann hier also sehr gut diese CO2-Fahne sehen. Windrichtung ist in diese Richtung. Und so starke Punktquellen können wir mittlerweile auch ganz gut modellieren. Das ist hier mal hoch aufgelöst mit so einem gaußschen Plum einfach und hier etwas runtergebrochen auf eine 2x2 Kilometer Auflösung. Da sieht man schon, dass es etwas undeutlicher wird. Jetzt kann man sich leicht vorstellen, wenn man eine 30x60 Kilometer Auflösung hat, sieht man da wahrscheinlich nicht mehr allzu viel. Das zweite Beispiel sind wiedervernässte Gebiete in der Nähe von Zarnekow. In diesem Fall geht es also um Methan. Und das ist nun nicht so eine schöne starke Punktquelle, sondern etwas diffuser und dementsprechend sieht man das ja auch in den Flugtracks. Wir sehen Bereiche erhöhten Methans in der Atmosphäre, aber keine so eindeutige Punktquelle und auch hier haben wir natürlich jetzt noch Schwierigkeiten, das zu modellieren. Jetzt sind wir in der Zukunft angekommen. Wenn wir das also nun aus der Erprobungsphase in die eigentlichen wissenschaftlichen Missionen überführen wollen, habe ich hier mal 3 meiner favorisierten Zielgebiete identifiziert. Zum einen natürlich das heute schon mehrfach aufgetauchte Lena-Delta und das Schelfgebiet der Laptevsee oder Ostsibiriens generell. Vorteil hier ist, dass es langjährige Erfahrung am Boden hat. Es werden auch weiterhin Messungen am Boden durchgeführt, sodass man da Validierungsmöglichkeiten hat. Es ist eine russisch-deutsche Station vorhanden. Taucht zumindest auf in den Texten zur Klimainitiative und auch zur HGF EOS-Programm 1 und 2. Und wir arbeiten im Moment daran, eine HALO-Erdbeobachtungsmission zu beantragen. Und da sind zunächst mal diese Zielgebiete drin festgelegt. Wie man das dann politisch hinbekommt, ist natürlich noch eine andere Frage. Aber zumindest probieren sollte man es auch durchaus mit so einer deutschen Plattform. Wenn das nicht geht, kann man notfalls noch auf russisches Fluggerät zurückgreifen. Ähnliches gilt hier im westsibirischen Tiefland. Da gibt es langjährige russische Messungen in diesen ausgedehnten Mooren. Die größten Moorgebiete der Welt finden sich hier. Und ich hatte Ende September die Möglichkeit, 10 Tage direkt nach Chanty-Mansijsk zu fahren und die russischen Kollegen, die da am Boden arbeiten, kennenzulernen. Und es ist also auch da ein großes Interesse vorhanden, da mit MARMAP zu fliegen. Die Kooperation wäre dann mit der Yugra State University und Lomonosov-Universität. Und es gibt schon Zusage auch der entsprechenden politischen Stellen, dass es auf jeden Fall auf russischem Fluggerät machbar ist, schon im nächsten Sommer. Auch hier ist die Frage, ob man es nicht vielleicht sogar mit HALO hinbekommen könnte. Drittes Gebiet, das hatte Rolando Di Primio schon angesprochen, ist das Mackenzie-Delta und die North Slope von Alaska. Das könnte man zum einen natürlich ein bisschen als Vergleich zum Lena-Delta betrachten. Zum anderen ist es dieser Standort des Methane-on-the-Move-Projektes, wo also MARMAP dann auch tatsächlich vorgesehen ist. Und es ist des Weiteren neben Methane on the Move eine Kooperation geplant mit dem AWI und der AirMed-Kampagne von Jörg Hartmann. Als Nebenprodukt kann man die ohnehin politisch gewünschte deutsch-kanadische Kooperation da auch noch gleich mit ausbauen. Ja, und damit bedanke ich mich.
Kannst du gleich hier bleiben? Ja, vielen Dank. Ich denke, wir haben hier 6 ganz spannende Vorträge gehört zum Thema Treibhausgase und auch da gemerkt, dass es noch eine Menge offene Fragen gibt. Und 10 Minuten haben wir jetzt vielleicht, um einige der Fragen zumindest nochmal anzudiskutieren. Und dazu möchte ich bitten, dass die Vorträge vielleicht alle nochmal nach oben kommen, damit das auch die ersten Vorträge noch im Bewusstsein sind, und eröffne dann die Diskussion für Fragen.
Dankeschön, ich melde mich mal wieder, weil ich ein neugieriger Mensch bin und habe 3 Fragen. Eine zur Versauerung der Ozeane und 2 zum Methan. Vielleicht darf ich mit dem ersten anfangen. Sie sagten, dass der pH-Wert der Ozeane in den letzten 150 Jahren von 8,2 auf 8,1 etwa gesunken sei. Gleichzeitig erwähnten Sie, dass die Durchmischungszeit der DIC-Raten etwa 1000 Jahre beträgt. Darf ich fragen, wie viele Messstationen Sie in den letzten 150 Jahren benutzt haben, um diese Messzahl von 8,2 auf 8,1 zu ermitteln?
Ja, ich hatte ja erwähnt, dass es sich auf den Oberflächenozean bezieht. Also nicht der ganze Ozean ist natürlich versauert, sondern zunächst mal der Oberflächenozean. Und diese Zahlen, die beziehen sich zunächst mal auf Modellrechnungen, aber es gibt natürlich über kürzere Zeiträume gibt es Zeitserien, die genau das zeigen, natürlich nicht über den ganzen Range von 150 Jahren.
Wie viele?
Es gibt die Stationen, zum Beispiel Bermuda, Hawaii und so weiter. Da können Sie das nachvollziehen, wie sich das entwickelt hat.
Dankeschön.
Aber das ist gut verstandene Chemie. Also da ist kein großes Geheimnis dahinter.
Danke. Die anderen beiden Fragen gehen aufs Methan. Ich würde gerne wissen, wie das Methan in diesen Gashydraten und anderen Stellen entstanden ist. Und die zweite Frage, die Sie anschließt, ist, wie erklären Sie die reichen Methanvorkommen, die außerterrestrisch gefunden wurden in den letzten Jahren, insbesondere auf den Planeten Mars, den Monden des Titan und Jupiter etc.?
Okay, also ich kann Ihnen nur den ersten Teil der Frage beantworten. Also wie entsteht das Methanhydrat? Das ist also sobald Sie im Endeffekt genügend Methan vorhanden haben, das kann aus thermokatalytischen Prozessen oder eben aus biogenen Prozessen entstehen. Und Wasser vorhanden ist und die Druck- und Temperaturbedingungen stimmen, ist das eben der stabile Zustand des Systems.
Zum extraterrestrischen Methan kann ich eigentlich auch nur sehr wenig dazu sagen. Das ist wahrscheinlich nicht organisch.
Ah, zu vermuten, ja, danke.
Ja, das extraterrestrische Methan stammt letztendlich vom Beginn der Planetenentwicklung, Beginn des Sonnensystems. Davon sind noch Gase oder Eis, verschiedene Eisverbindungen übergeblieben, die wir zum Beispiel auch in den Kometen sehen.
Gibt es weitere Fragen? Ja.
Günter Keil. Ich habe eine Frage zum Treibhausgas Kohlendioxid. Es ist ja mehrfach das IPCC angesprochen worden als eine Art Referenz für den Zusammenhang zwischen CO2-Konzentration in der Atmosphäre und einer Temperaturerhöhung. Was ich aber bisher gesehen habe in den Berichten des IPCC sind Korrelationen, Computerhochrechnungen mit sehr starken Rückkopplungen, auf die Herr Lühr eingegangen ist, Herr Di Primio hat das kommentiert, etwas kritisch. Dann ist eine sehr starke Unterschätzung der Sonnenaktivität und deren Einfluss in den Berichten zu finden, wo Herr Professor Hüttel und auch Herr Lühr einiges schon an neueren Dingen gesagt haben. Und meine Frage ist, vielleicht habe ich die letzten anderthalb Jahre irgendwas verpasst, gibt es denn nun endlich, möchte ich sagen, einen experimentellen Beweis für die Wirkung einer bestimmten CO2-Konzentration in der unteren Atmosphäre, eine Wirkung, die eine signifikante Temperaturerhöhung nach sich zieht? Signifikant heißt mindestens mehrere Zehntel Grad Celsius Globaltemperaturerhöhung, dass es also die natürlichen Einflüsse einer Sonnenvariation deutlich übersteigt. Gibt es diesen experimentellen Beweis endlich? Denn dieses wäre der einzige, der wissenschaftlich wirklich etwas bedeutet. Alles andere sind eine Liste von Wahrscheinlichkeiten, die ich als Ingenieur sehr interessant finde, aber die mich nicht überzeugen. Aber vielleicht gibt es ja endlich diesen Beweis und falls ja, wer hat es gemacht und wie ist die Literaturstelle?
Ja, das war jetzt eine etwas sehr übergreifende Frage. Ich wollte mal fragen, ob sich jemand von den Vorträgen konkret angesprochen fühlt.
Also es ist natürlich schwierig, den Beweis zu führen. Das heißt, Sie können ihn natürlich führen. Sie können sich in ein Glashaus bauen und können das mit CO2 füllen. Und dann können Sie und einmal mit CO2 füllen und einmal ohne. Und dann würden Sie natürlich sofort den experimentellen Beweis dafür haben, dass mehr CO2 zu einer Erhöhung der Temperatur in Ihrem Modellexperiment führt. Der Beweis aus der Natur ist natürlich nur, ist möglicherweise nicht ganz direkt zu führen. Es ist aber auch klar aus der Analyse der Konzentrationsänderungen an den Eiskernen, wo wir zeigen können, dass die Temperatur zuerst steigt und dann das CO2. Aber wir können zum Beispiel aus dem Delta 13C Veränderung auch zeigen, dass nur die Sonne nicht ausreichen würde, um den Hub, den wir haben, zwischen Kalt- und Warmzeit zu erzeugen. Also eine Erwärmung führt automatisch zu einer Entgasung des südlichen Ozeans. Das heißt, Sie kriegen mehr CO2 in die Atmosphäre, das koppelt wieder rück und führt zu einer weiteren Temperaturerhöhung. Die Abkühlung wird möglicherweise dann wieder initiiert über die Milankovitch-Zyklen. Das ist ja auch der Grund, warum ich die extra nochmal gezeigt habe. Und es gibt auch Phasen, wo es abkühlt und CO2 noch höher ist. Aber dann folgt CO2 auch wieder dem Abkühlungstrend, weil die Oberflächentemperatur der Ozeane, des südlichen Ozeans, sich wieder erniedrigt und dadurch auch wieder mehr in Lösung gehen kann.
Ja, vielleicht kann ich da kurz noch mal eine Frage anschließen. Und zwar, Sie haben gesagt, dass die Temperatur vorläuft sozusagen vom CO2, gerade im Glazial-Interglazial-Wechsel. Mit welcher Genauigkeit kann man das sagen und wie kann man es quantifizieren? Wie viel läuft es tatsächlich vor?
Also, das ist schwierig. Ich habe darauf hingewiesen, dass die Einschlusszeit des Gases im Eis eine gewisse Bandbreite überstreicht und dass es auch nicht im Nachhinein nicht genau festzulegen ist. Die Unsicherheit, die man hier hat, man versucht dieses mit Modellbildung über die Firnifikation und den Einschlussvorgang von CO2 letztlich im Eis genauer zu fassen. Aber ich muss sagen, das sind Modelle, messen kann ich es nur gegenwärtig. Und unsere Messverfahren sind leider erst seit kurzem so, dass wir erst jetzt rangehen können, in verschiedenen Regionen, also in verschiedenen Temperaturregimes und in verschiedenen Akkumulations-, also Niederschlagsregimes der Antarktis, dieses wirklich zu quantifizieren. Und ich könnte dann, das ist das Ziel, und es ist eben auch noch Forschungsbedarf, für eine Region, in der ich heute minus 40 Grad Jahresmitteltemperatur habe, die glazialen Bedingungen nachvollziehen, indem ich in eine andere Region der Antarktis gehe, wo ich die Temperaturbedingungen eben habe, sagen wir minus 47 Grad. Dann kann ich das sehr viel besser quantifizieren, als man es jetzt mit Hilfe der noch relativ einfachen Modelle tun kann.
Die Zahl haben Sie jetzt nicht genannt, auch nicht über den Daumen, ungefähr.
Nee, das kann man nicht sagen, weil in Dom C haben sie Mittelwerte wegen der niedrigen Akkumulationsrate, haben sie einen Mittelwert über etwa 400 oder 600 Jahre, okay, und eine Einschlusszeit von, die variiert nur zwischen 3.000 und 4.000 Jahren. Ja. So, aber das, selbst wenn ich den ungünstigen Fall annehme, kann ich immer noch zeigen, dass die Temperatur zuerst beginnt, gar nicht mal so lange, vielleicht 50 oder 100 Jahre vorher.
Ja. Ja, vielleicht eine Frage noch zum Abschluss, dann ist das die letzte Frage. Ja.
Ich weiß nicht, an wen ich die Frage richten soll, aber Sie wählen, wenn Sie über Methan in arktischen Regionen, in Permafrost reden, über drei Quellen oder zwei Quellen. Sie reden über das Biologische, das Bodenzone oder in Permafrost synthetisiert wird. Sie reden über thermokatalytisches Methan, das aus normalen Kohlenwasserstofflagerstätten entsteht, Kohlen, was immer. Und jetzt gibt es noch ein drittes Methan, das in der Kruste vorkommt, das in jedem Bergwerk oder auch in der KTP in 3.000, 4.000 Kilometer Tiefe finden. Es gibt russische Studien, die sagen, behaupten, ob es belegt ist, weiß ich nicht, dass dieses Methan auch nach oben migriert und Lagerstätten bilden könnte. Ist dieser Aspekt schon betrachtet worden? Dann gibt es Isotopenanalysen, um zu versuchen, hier auszusortieren, woher die verschiedenen Methane kommen.
Also mit Methan aus dem Mantel kann man ja, korreliert ja eigentlich mit dem Argongehalt der Gase. Das heißt, man müsste eigentlich nur nach dem Argon oder Helium oder anderen Gasen nehmen. Bitte? Aber es sollten auch die Edelgase mit dabei sein. Und ich weiß nicht, ob irgendjemand schon mal die Edelgase in diesen Gegenden angeguckt hat. Also es sind nicht richtige Reservoir-Akkumulationen, wo man große Mengen an Gas dann fördern und testen kann. Man könnte an diesen Methanaustritten in Kanada bestimmt die Art der Analyse machen. Ja. Was dort gemacht worden ist allerdings, ist die Kohlenstoffisotopie ist gemessen worden und die sind eindeutig thermogen, also haben minus 45 ungefähr an Kohlenstoffisotopen.
Ja, ich denke, dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei den Vortragenden nochmal für die interessanten Vorträge, bei den Diskussionsbeiträgen. Und der nächste Programmpunkt wird dann um 18.30 Uhr die Podiumsdiskussion sein. Bis dahin haben wir alle noch Zeit, uns kurz zu stärken. Bis dann. Dankeschön.